ganz herzlich. Ich möchte zunächst einmal eine Frage oder so eine Beobachtung in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass es manchmal Dinge gibt in deinem Leben, die sich immer wiederholen, in einer merkwürdigen, manchmal fast unheimlichen Weise. Wer Seelsorge macht, häufig macht, der stellt fest, dass es immer wieder Menschen gibt, die genau dieses Problem haben. Nicht? Also, ich könnte jetzt viele Beispiele erzählen, ich habe mir da dreimal notiert, eines ist für mich ganz eindrücklich. Da war in einer Gemeinde ein evangelischer Pfarrer und neben dem Pfarrhaus, so in einer gewissen Distanz, 100 Meter vielleicht, da war eine Zaunfabrik. Und beide waren gläubige Geschwister, lebendig im Glauben, wirklich beide. Ich kannte auch beide persönlich durch meine Arbeit im Evangeliumsrundfunk. Nun entwickelte sich ein Problem. Der Pfarrer, der hatte das Unglück, dass immer die Chemikalien von dieser Zaunfabrik, nicht, das sind so Chemikalien, die manchmal auch tatsächlich widerlich riechen. Und die kamen dann so durch den Wind, weil immer so eine Einschleuse war, kam immer durch den Wind, kamen dann diese Chemikalien, diese Gerüche kamen da so ins Pfarrhaus rein. Und der Pfarrer war da sehr empfindlich und hatte auch natürlich auch ein Problem, wenn er also Leute hatte im Pfarrhaus, mit denen er sprach, dann war das immer ein ganz tiefes Problem, eine wirklich tiefe, ich möchte wirklich sagen, das ist nicht übertrieben, fundamentale Anfechtung. Immer kamen diese Gerüchte rein. Und dann hat er also dann mit dem Direktor dieser Zaunfabrik gesprochen, weil er ja ein Bruder war in seiner Gemeinde, hat er gesagt, kann man da nicht eine Mauer bauen dazwischen, so eine Bretterwand oder irgendetwas, damit wenigstens der Wind ein bisschen aufgehalten wird. Und das kam also nie zustande. Und dann hat er mir ganz persönlich, ich weiß noch, wie wir miteinander auf dem Spaziergang waren und wie er mir das erzählt hat, hat er mir gesagt, ich verstehe einfach nicht. Ich habe das Gott hingelegt und es ändert sich nichts. Dabei geht es doch um seine Sache. Ich möchte doch einfach, wenn Menschen da sind, dann möchte ich auch wirklich ganz für diese Menschen da sein. Und das ist mir dann, wenn dann diese Gerüche rüberkommen, ist das eine solche Anfechtung. Also täglich hat er dieses Problem, nicht wahr? Und hat das Gott hingelegt, schaffe doch eine Lösung. Und Gott schaffte keine Lösung. Ein anderes Beispiel im ERF, das ist also Jahrzehnte zurück, deswegen kann ich das erzählen. Da war eine Buchhalterin, die ich persönlich auch gut gekannte. Wir hatten zusammen im Blaukreuz gearbeitet und hatten also relativ häufig miteinander zu tun und uns gesehen. Und nun passierte Folgendes, sie erzählte mir dann, dass sie jetzt gekündigt hätte, und zwar, weil sie einfach eine Kollegin gegenüber hat, da war also ein großer Tisch, wo da damals noch diese alten Apparate waren und so, wo da diese Buchhaltung stattfand, ein bisschen langweiliger Beruf und so, saßen also diese beiden da gegenüber. Jetzt hat sie dieses Problem, dass sie verantwortlich immer wieder kontrollieren musste, was da eben so lief. Und das hat dann die Kollegin hat das nicht verstanden und so ist hat sich da so ein Spannungsfeld entwickelt, wohlwissend, dass man miteinander reden soll, wohlwissend, dass man einander vergeben soll, hat sich so ein Spannungsfeld entwickelt und es änderte sich nichts. Dann hat sie mir erzählt, also dass sie jetzt wegreist, ich meine, es wäre in München gewesen oder so in dieser Gegend, und kommt also da an, hat eine schöne Stelle, hat sich auch, wie man so sagt, in diesen Kreisen verbessert, aber wieder saß jemand gegenüber und wieder entstand genau das gleiche Problem. Und ich weiß noch, sie auch heute noch, obwohl das Jahrzehnte, 3-4 Jahrzehnte zurückliegt, wie die Augen so sie schaute mich so an und die Augen sagten so, ich verstehe Gott nicht. Ich habe doch gerungen und habe mich so gefreut, dass sich jetzt etwas ändert in meinem Leben und es ändert sich nichts. Also täglich war wieder dieses Problem, wie auch bei diesem Mann mit der Zaunfabrik. Du willst ein Unglück ändern und ziehst Gott hinein in dein Problem und weißt, dass der Herr doch Herr jedes Problems ist. Und er ändert es nicht. Ich habe da noch andere Beispiele, ich könnte da jetzt fortfahren. Also das heißt man erlebt etwas, legt das vor Gott hin und bittet jetzt, Herr, befreie mich doch von diesem Problem. Und dann kommt das nächste Problem, vielleicht in anderer Fasson, aber es ist im Kern das gleiche Problem, kommt wieder auf mich zu. Also viele machen diese eigenartigen Beobachtungen. Da lenkt jemand die Umstände immer zum Nachteil und immer in gleicher Weise zum Nachteil. Da ist das Gebet dann, Herr, du musst mir hier helfen, bitte hilf mir hier. Und der Herr hilft nicht. Wir müssen das mal ganz real sehen. Du möchtest eine Lage zum Guten verändern und weißt, wenn der Herr hier helfen würde, dann wäre ein Problem gelöst und ich hätte wieder die alte Freiheit zurück. Du möchtest es verändern, ziehst Gott in dein Problem hinein und kannst es nicht, wohl wissend, dass der Herr Jesus Herr jeder Lage ist. Warum ist das so? Wenn du jetzt genau überlegst und mir folgst, dann wirst du es in einer halben Stunde wissen. Also, zusammenfassend, da ist etwas, gegen das du dich nicht wehren kannst. Du kämpfst dann immer gegen irgendwelche Umstände äußerer Art und weißt aber nicht, wo in Wahrheit der böse Feind verborgen ist. Das ist das Problem. Und um diesen unbekannten Feind, jetzt in Anführungszeichen, um den zu erkennen, müssen wir nun ein bisschen in das Innere des Menschseins hineinschauen. Das hat nämlich mit dem Menschen selber, mit seinem Inneren zu tun. Also das heißt, wir müssen ein bisschen jetzt reflektieren über gewisse Dinge, die du längst schon gehört hast. Also ich sage immer in so einem Fall dann immer, dann darf man ruhiger mal für 5 Minuten ein kleines Nickerchen machen. Also das ist bei mir erlaubt. Aber nachher dann nicht mehr. Nachher ist es dann sehr wichtig. So, jetzt kommt also ich muss das jetzt wiederholen, damit wir das gegenwärtig haben. Nicht? Also der Mensch besteht ja aus 3 Teilen, Leib, Seele und Geist. Nicht? Der Leib, das ist die äußere Verpackung. Das heißt, wenn ich jetzt hier vor Ihnen stehe, dann siehst du nur meinen Leib. Nicht? Du weißt nicht, was da in meiner Seele wahrhaftig vor sich geht und wie das dann in meinem Geist erst aussieht. Das kannst du vermuten von dem, was ich sage, aber ich könnte dir ja auch was vormachen. Also das ist der Leib, nicht wahr? Hunger, Durst und Müdigkeit und Sexualität und Schmerzen und so, das alles gehört also zum Leib. Das ist das Äußere. Und die Seele, das ist das, was mit dem Leib ganz, ganz eng zusammenhängt. Das ist der Entstehungsort deiner Gedankenwelt, deiner Empfindungswelt, nicht wahr? Und auch was du fühlst und so, das alles, das ist diese geheime Welt von deiner Seele. Das ist also sozusagen hinter deinem Leib verborgen. Ist bei mir ja auch so. Und dann ist in der Mitte des Menschen ist der Geist. Das heißt, Gott hat bei jedem Menschen sozusagen einen Freiraum gelassen, einen ganz tief geheimnisvollen Freiraum, den du selber nicht einmal kennst, den nur in Wahrheit nur Gott kennt. Und dieser Freiraum ist sozusagen der Anschluss an das Ewige, an das, was Gott gehört. Also diese 3 Bereiche, Leib, Seele und Geist, die hat nur der Mensch. Die Pflanzenwelt, die hat nur einen Leib, die hat keine Seele und keinen Geist. Die Tierwelt, die hat eine Seele und einen Leib, aber keinen Geist. wie wir Menschen. Und vermutlich, das ist aber nicht bewiesen, oder das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, aber ich vermute sehr stark, man kann das auch der Bibel entnehmen, dass die Engelwelt einen Leib haben und einen Geist, aber nicht eine Seele, wie wir Menschen haben. Deswegen reden zum Beispiel Engel, reden kaum von Vergebung, es gibt nur mal so ganz schwache Anstöße oder von Barmherzigkeit und all diese Dinge, das, was eigentlich ganz eng verwoben ist mit der Seele, davon reden die Engel ja kaum. Also das ist nur Vermutung. Wichtig ist, dass wir Menschen, wir sind ja Gott ähnlich, nicht wahr, dass wir das haben, einen Leib, Seele und Geist. So, und jetzt möchte ich deutlich machen an einer Kokosnuss, weil damit das jetzt auch bleibt, nicht wahr? Wenn du also diese Kokosnuss vor dir hast, und jetzt musst du dir die im Querschnitt vorstellen, dann hast du hier, das ist der Leib, nicht wahr? Diese raue Schale, die da ist, beim einen ist sie weicher und beim anderen ist sie hart, diese Schale nach außen, wie eben der Mensch wirkt, wie er ist. Also das ist diese harte Holzschale. Und an diese harte Holzschale, wenn ich jetzt da durchschneiden würde, du hättest jetzt im Querschnitt, dann siehst du, wie an dieser harten Holzschale so eine dicke, etwa 1,5 Zentimeter dicke süße Fettschicht da ist. Das ist dieses Kokosnussfett, das ganz eng an diese Schale geknüpft ist, das ist ganz eng miteinander verbunden. Das nehmen wir jetzt mal als die Seele. Und dann ist in der Mitte der Kokosnuss, da ist immer auch, meistens, nicht immer, ist Wasser da. Die sogenannte Kokosmilch. Nicht? Das ist dann das Innerste der Kokosnuss. Da ist also ein Leerraum und in diesem Leerraum ist immer noch diese Kokosnuss da. Und wenn nun also ein Mensch zum Glauben kommt, nicht wahr, dann kommt ja durch den Heiligen Geist, kommt dann, also Jesus, der lebendige Gott, kommt in mich hinein, kommt jetzt in diese Kokosnuss hinein und dann entsteht eben dieses lebendige Wasser, wo Jesus sagt, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das ist dann, das wäre dann diese Innenraum. Also der Geist Gottes, der hineindringt in den Menschen, der gibt dann Zeugnis dem Geist dieses Menschen, dass er jetzt Gottes Kind ist, dass jetzt mit ihm eine ganz tiefe, unauslöschliche Verbindung mit dem Herrn Jesus stattgefunden hat. Also der Heilige Geist und der Geist des Menschen haben dann eine immerwährende Einheit, Vereinigung gemacht. Nicht wahr? Im Sinne, wie Paulus das sagt, nicht wahr? Der Geist Gottes gibt Zeugnis meinem, deinem Geist, dass du Gottes Kind bist. Dann hat, wenn das stattgefunden hat, dann entsteht diese innere, ganz tiefe innere Einheit. Das ist normalerweise so. Es gibt auch Menschen, bei denen das jetzt einfach nicht so stattfindet, weil sie etwas Gestörtes haben. Das gibt es relativ häufig. Nicht, dass ein Mensch immer wieder die Zusage braucht, dass dein Geist und der Geist Gottes ist eine tiefe Einheit, auch wenn du manchmal nachts ganz tief in Zweifel hineinkommst, es ist so. Das nur nebenbei. Normalerweise ist es so, dass wir diese Gewissheit haben, dieses tiefe Empfinden haben, ich gehöre dem Herrn Jesus. Also dein innerer Mensch ist jetzt Teil von Gott, von Jesus. So, jetzt macht aber gegen dieses innere Bündnis, das hier in dieser Kokosnuss stattgefunden hat, also zwischen dem Innersten, der Kokosnuss und dem Heiligen Geist, dieses Wasser, das ist also diese eine Einheit, macht jetzt die andere Einheit mobil. Das ist also jetzt die Kokos, diese Kokosleib und die Kokosfettschicht drumherum. Diese beiden sind jetzt sozusagen Feinde dessen, was in dieser Kokosnuss stattgefunden hat. Also der äußere Mensch ist deswegen immer, auch wenn du das jetzt abstreitest, es ist so. Und wenn du mal drauf achtest und wenn dann kannst du auch Gott bitten, dass er dir das zeigt. Dann wird er dir das zeigen, dass auch das bei dir der Fall ist, auch wenn du das jetzt abstreitest. Es ist so, dass dann der äußere Mensch eben im Clinch ist mit dem inneren Mensch. Da ist eine Dissonanz entstanden. Also Paulus sagt dann immer, dass Fleisch streitet wider den Geist. Also das heißt, die innere Kokosnuss streitet wieder die äußere Kokosnuss und die äußere Kokosnuss gegen die innere. Der innere Straub, der vor euch steht, der streitet gegen den äußeren Straub. Nicht wahr? Der äußere Straub, der eben nur jetzt aus Seele und Leib besteht, das ist die eine Seite. Nicht wahr? Da sagen mir Augen und Ohren, sagen mir, nicht wahr? Also meine Augen und meine Ohren, das sind ja sozusagen die Fenster nach innen zur Seele. Der Leib hat sozusagen diese Fenster, nicht wahr? Augen, Ohren, Riechen, Schmecken und so, das sind diese Fenster, wo das Außenstehende wahrgenommen wird und nach innen dringt und jetzt die Seele beeinflusst. Und das ist der äußere Mensch, das ist der Vorgang beim äußeren Menschen. Also die Außenwelt, die kann also ständig mein seelisches Empfinden stimulieren. Die Außenwelt, wenn ich jetzt sie so sehe, nicht wahr, die stimuliert jetzt meine Seele, indem sie meiner Seele sagt, also Straub, sei vorsichtig und so, nicht, hier nuschelt jemand in der Tasche und hier macht einer mit dem Blatt so hin und her und so, der langweilt sich und die auch und weiß ich was, sonst ist jetzt nicht gerade viel zu sehen. Also, nicht wahr? Das sagt mir also, die Fenster der Seele sagen das, oder des Leibes, die Fenster des Leibes sagen das meiner Seele. Straub, sei vorsichtig. Du musst vorsichtig sein, du kannst langweilig sein. Das wäre ja schlimm, nicht wahr? Gut, ist jetzt das mein Problem, das ich habe. Jetzt habe ich aber gleichzeitig, ist der innere Straub da, der sagt, nee, Straub, brauchst nicht Angst zu haben. Gott übernimmt die Verantwortung. Wenn du das wirklich in ehrlicher Weise vor Gott sagst jetzt, was du jetzt wiedergibst, dann darfst du ganz getrost sein. Gott übernimmt die Verantwortung. Straub, sei ruhig, sei gelassen, freu dich und so. Jetzt ist also der innere Straub, der sagt, Ruhe da oben, nicht wahr? Und von oben, nicht wahr? Angst, pass auf, könnte langweilig sein und so, nicht wahr? Und so weiter. Also wir merken, wir sind eigentlich, wenn wir ein Empfinden für diese Dinge haben, sind wir ständig in diesem Spannungsfeld zwischen Geist und Leib. Nicht wahr? Also das ist das, was wir jetzt zunächst einmal im Hinterkopf haben müssen. Hast du schon gewusst, hast vielleicht jetzt ein Nickerchen gemacht, aber jetzt nicht mehr, nicht wahr? Also es ist ja so, dass jede Predigt hat ja so einen Punkt, nicht wahr, wo man sagt, jetzt musst du genau hinhören. Und das ist jetzt in so einem Punkt. Der äußere Mensch, der hat also jetzt einen Vorteil gegenüber dem inneren Menschen. Der äußere Mensch kann nämlich den inneren Menschen eingeschlossen halten. Das heißt, er kann eigentlich, im Grunde kann der äußere Mensch über den inneren Menschen verfügen. Er hat die Verfügungsgewalt. Nicht wahr? Er lässt das Wasser des Geistes, also er lässt den inneren Menschen, den lässt er einfach nicht nach außen kommen. Die Kokosnuss, die lässt das Wasser, was da drin ist, lässt einfach nicht nach außen kommen. Da kann das Wasser machen, was sie will. Das Wasser ist eingeschlossen. Jetzt hat aber die innere Kokosnuss, hat aber die Verheißung, nicht wahr? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Verheißung ist da, aber die äußere Kokosnuss, nichts da, ich habe die Herrschaft. Das ist doch die Situation, in der wir sind. Und weil Paulus diese Situation ja sehr genau gekannt hat, Paulus war ein heiliger Mensch, aber trotzdem hat Paulus auch das gespürt, worüber wir reden. Und hat dann gesagt, nicht wahr, ich mal vielleicht in einer Anwallung, ich weiß es nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, ich meine jetzt innerlichen Zusammenhang, Er hat gesagt, ich war ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von dieser Kokosschale, von diesem äußeren Menschen? Er hat gemerkt, da klemmt etwas. Verstehst? Und jetzt müssen wir also uns mit dieser Schale beschäftigen, weil das Problem ist ja nie, gar nie, dass bei dir der innere Mensch zu schwach ist. Denn du hast die ganzen Verheißungen der Schrift hast du zur Verfügung. Ist überhaupt gar keine Frage. Dass du dir manchmal das nicht glaubst und so, das ist eine andere Sache. Aber ganz, ganz klar verspricht dir Gottes Wort, du hast alles zur Verfügung. Aber eben das Problem ist diese äußere Schale. Nicht? Und deswegen ist unser Denken jetzt gefragt, was machen wir jetzt mit dieser Schale? Also der innere Mensch, der will, der hat den Drang hinauszufließen, er hat auch die Verheißung von Gottes Wort hinauszufließen, kann aber nicht, da können nicht Ströme lebendigen Wassers fließen, weil diese Schale da ist. Also der innere Mensch ist jetzt in diesem Gefängnis drin, obwohl doch der innere Mensch die Verheißung hat, du kannst rausfließen. Und wenn dann beim anderen das auch stattfindet, dann fließt auch der Geist Gottes heraus. Und so gibt es ein wunderbares Herüber- und Hinüberfließen. Und jetzt sage ich mal etwas Kritisches, aber ich meine das wirklich nicht angreifend, aber ein bisschen kritisch ist es schon. Und ich sage das mindestens mit der gleichen Kraft auch zu mir selber. Ich beobachte ja auf der Langensteinbacher Höhe und auch sonst wo, wenn man nach einer Predigt noch Kaffee trinkt oder so, dann denke ich, dann sollte man ein bisschen über das nachdenken. Man sollte vielleicht, da kann man auch ruhig mal sagen, ich sehe das ganz anders, als wie ich das gehört habe. So, macht nichts. Ich muss ja nicht recht haben. Aber wichtig ist, dass wir uns mit geistlichen Dingen ernsthaft auseinandersetzen und nicht erst im hohen Alter. Ernsthaft auseinandersetzen. Nicht wahr? Wenn das stattfindet, auch wenn man sehr unterschiedlich in der Ansicht ist, aber da fließt da etwas rüber und herüber und nicht wahr? Da kommt etwas auf mich zu und ich merke plötzlich, dass das löst in mir Fragen aus und ich gehe nach Hause und habe plötzlich wieder ganz neue Fragestellungen und umgekehrt auch, da kommen manchmal Leute auf mich zu und sagen, du hast vor Jahren das und das gesagt, das hat mich ständig bewegt, dann denke ich, wunderbar. Für mich sind die Fragen, die Menschen haben, oft viel wichtiger als ihre Antworten. Also, jetzt müssen wir fragen, was ist denn da mit dieser Schale? Was ist da, jetzt sage ich mal, etwas sehr Hartes, was ist da Verfluchtes an dieser Schale da? Und das ist nun das, was die Bibel zu der typisch alte Mensch bezeichnet. Nicht wahr, die Selbstgefälligkeit, dass ich ständig mich selbst im Auge habe. Ich war zum Beispiel heute Morgen oder so, da musste ich, sage es mal ganz offen, ich bin ja kein Heiliger, ich musste oft kämpfen, dass es nicht um mich geht, dass ich jetzt nicht sage, Mensch, du musst gucken, dass die das verstehen und musst gucken, dass du nicht stotterst und musst gucken, dass die Krawatte, naja, weiß nicht mehr, richtig sitzt und so. Nicht wahr? Also lauter solche Dinge, da beschäftige ich mich ja nur mit mir selber. Wo ist Jesus? Und da muss ich dann wirklich ernsthaft dringen und sagen, Herr, nimm mir dieses Gebundensein an mich weg. Das ist die Schale. Verstehst du, diese Selbstgefälligkeit, diese Eigenliebe, der verborgene Stolz, auch manchmal sogar der fromme Stolz oder bei mir auch die Feigheit, nicht wahr, dass man im Zug ist und weiß ganz genau, dass sollte es der das und das sagen oder dem und dem und machst es nicht. Es ist jedes Mal ist es immer wieder das Gleiche. Das ist die äußere Schale. Geiz ist eine ganz schlimme Geschichte. Bei vielen Frommen, nicht wahr, so ein versteckter Geiz und so. Das ist alles äußere Schale. Wichtigtuerei. Rechthaberei, Unzucht wieder bei anderen und so. Gleichgültigkeit ist etwas ganz Schlimmes, nicht wahr? Das gehört alles zu dieser äußeren Schale. Und weil wir Menschen aus diesen Eigenschaften bestehen, verstehst du, ist diese Schale bei uns so unheimlich hart. Und aus dem muss jetzt der Geist heraus. Wenn aber das Wasser des Geistes hier nicht zum Durchbruch kommt, dann erkennen wir einander immer nur nach der äußeren Schale. Und das ist ein ganz ernstes Problem. Denn Paulus sagt, ja, nicht wahr, ich erkenne die anderen nicht mehr nach dem Fleisch. Und wenn du mal denkst, der Paulus mit den Korinthern, was das für ein Haufen war, was die für Probleme hatten und für Lächerlichkeiten teilweise und so. Und Paulus liebte die Gemeinde, ringte um diese Gemeinde, nicht wahr? Und er hatte doch immer dieses ganz, ganz tiefe Ziel, nicht wahr? Dass er jetzt hinter dieser Gemeinde den Christus sieht. Und das ist mein und dein Problem, wenn wir ehrlich sind, doch auch, dass wir hinter dem anderen den Christus sehen und dass die Leute nicht immer sagen, meine Frau hatte ein paar Mal schon, ich sage das aus großer Liebe heraus und so, aber sie sagt immer wieder, ach, du bist manchmal so ein Klugscheißer. So. Und dann hab ich mich, ich darf das ja sagen, warum sagen, aber dann habe ich mich erinnert und meine erste Frau hat mir das auch gesagt. Hat gesagt, weißt du, du musst aufpassen, dass du hast manchmal so etwas Belehrendes an sich. Da habe ich meine Frau gesagt, das will ich um Himmels Willen nicht und so. Wie kommt es? Ja, das wirkt einfach so. Siehst du, und das ist ganz wichtig, dass wir solche Dinge auf uns wirken lassen, weil das gut tut. Das macht die Schale bereit zum Zerbruch. Nicht wahr? Der Herr will ja nie, gar nie diese Schale heiliger machen. Will denn der Herr deinen Geiz heiliger machen? Will er deine versteckte Porno-Liebhaberei, will er das heiliger machen? Oder will er, dass du ständig dich um dich selbst drehst, will er das heiliger machen? Deine Gleichgültigkeit den Menschen gegenüber, die in Armut vielleicht in der Gemeinde sind oder die krank sind, deine Gleichgültigkeit, will er das heiliger machen? Verstehst du, der Herr will nie, gar nie die Schale heiliger machen, sondern der will, dass die Schale zerbrochen wird. Das ist das Problem, das der Herr mit uns hat. Und dazu, wenn er die Schale zerbricht, gibt es eigentlich nur zwei Wege. Immer nur zwei Wege. Er kann die Schale von innen nach außen zerbrechen. Das ist der schönere Weg und ich rate dir zu diesem Weg. Aber wenn du das nicht tust, dann macht der Herr das auch ähnlich, wie er es in meinem Leben gemacht hat. Dann hat er einen anderen Weg, auf den kommen wir noch. Also der erste Weg, das ist, er will also von innen nach außen die Schale zerbrechen. Also deine Selbstgefälligkeit, Eigenliebe, Stolz und Rechthaberei und Gleichgültigkeit und so weiter. Das will er also zerbrechen und zwar von innen nach außen. Gott macht jetzt ein Wort Gottes, zu solch einer Kraft, dass das Wort Gottes in dich hineindringt und sich sozusagen mit dem Geist Gottes, der in dir ja schlummert, in dir ist, das macht sich ganz eins. Das heißt, ein Wort Gottes bekommt dann durch die, also das Wort Gottes kommt jetzt in dich hinein und bekommt durch das Wasser des Heiligen Geistes, das in dir ist, eine solche Kraft, dass das Wort Gottes plötzlich so wie ein explosives Moment zum Durchbruch kommt. Also das Wort Gottes wird dann sozusagen wie Dynamit, das dann von innen nach außen die Schale zu sprengen vermag. Der innere Mensch kann so zum Durchbruch kommen. Also es gibt so ein Wort, das kann man so in diese Richtung verstehen, nicht wahr? Wenn es etwa heißt, also das Wort Gottes ist Hebräer, glaube ich, ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, dass es durchdringt weil das Wort Gottes eben plötzlich so sanktioniert wird, so Kraft bekommt durch den Geist Gottes, dass es durchdringt durch die Schale, nicht wahr? Und ja, also es scheidet dann wie ein zweischneidiges Schwert. Was ist Geist und was ist Seele? Denn die Seele, haben wir ja gesehen vorhin, nicht wahr? Die Seele gehört zum alten Menschen. Das ist ein Teil des alten Menschen. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen und alles so vermengen und meinen, ja, wenn ich so in einer ganz tiefen Ergriffenheit bin, vielleicht durch ein Wort Gottes, ja, die Seele ist gut und so. Nein, die Seele gehört zum alten Menschen. Aber jetzt ist es so, dass wenn Paulus sagt, das Wort Gottes ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, dass es durchdringt hinein in deine Kokosnuss, nicht wahr? Und von innen her scheidet zwischen Seele und Geist. Du wirst erkennen, dass das, was du vielleicht vorher für geistlich gehalten hast, in Wirklichkeit seelisch ist. Und umgekehrt wirst du erkennen, das, was dir manchmal so schummrig vor Augen war, so, ich müsste doch eigentlich, dass das eine ganz tiefe, ernsthafte Anfrage Gottes war. Heute Morgen bei mir auch passiert. Nicht, also, dass man, also zusammen mit dem Wort Gottes wird der Geist Gottes in dir plötzlich zu einer ungeheuren Kraft. Und er kann jetzt die Schale von innen nach außen zerbrechen. Also wenn ich jetzt sage Wort Gottes, meine ich natürlich zunächst einmal die Schrift. Aber es kann auch zum Beispiel ein Wort eines Freundes sein, der dir irgendetwas sagt. Es kann ein prophetisches Wort von jemandem sein und so weiter. Nicht wahr? Also einfach, wenn Gott dir etwas gibt, was dich anspricht, kann das durch den Heiligen Geist eben dieses Werkzeug werden, sodass der innere Mensch durchbrochen werden kann. So, jetzt ist die Frage aber, ja, wenn das jetzt ein Mensch einfach negiert, wenn er das gar nicht ernsthaft will, wenn er zwar gläubig ist und so, aber er hat sein Häusle, sein Auto, und das Leben funktioniert, einen guten Beruf und so und hat eigentlich gar nie überlegt, was will Gott nun wirklich von ihm. Also das heißt, wenn der Mensch gar nicht bereit ist, auf das Reden Gottes zu antworten und zu reagieren, dann muss Gott den zweiten Weg gehen, und das ist jetzt, dass er jetzt die Schale der Kokosnuss von außen her nach innen durchbricht. Das heißt, du bist immer ängstlich und verzagt und möchtest eigentlich deine Ruhe haben und immer geht alles wieder in diese Richtung, verstehst du, dann muss Gott eben diesen anderen Weg gehen. Nicht wahr? Beim ersten Weg ist es ja so, dass sich diese Kokosschale ja öffnet und einfach weil du sagst, ich bin so ergriffen, durch ein bestimmtes Wort, sagen wir mal das Wort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn ich dir das jetzt so sage, tausendmal gehört und so, funktioniert nicht mehr. Geht mir auch so. Aber jetzt kann es sein, dass du irgendein bestimmtes Problem hast, was so schlummert in dir, und plötzlich gibt dir der Herr, wird dieses Wort in dir lebendig, ich vermag eigentlich alles. Durch den, der mich mächtig macht. Also es ist eine Verheißung, entweder ist das wahr oder Gott ist nicht wahr. Entweder oder. Ja, ich vermag alles, dann vermag ich ja das. Verstehst du? Und dann kam plötzlich aus diesem Wort, das dich gelangweilt hat, weil du es schon immer gehört hast, kann plötzlich dieser ganz tiefe Aha-Effekt entstehen. Tatsächlich, jetzt vertraue ich diesem Gott. Jetzt gehe ich dieses Wagnis ein und wupp, ist die Schale zerbrochen und der Geist fließt durch. Und du wirst nachher beim Kaffee, wirst du sagen, jetzt habe ich einen Gesprächsstoff. Jetzt kann ich dem mal etwas erzählen, was da in mir vorgeht und dass ich jetzt dieses Experiment mit dem Herrn eingehe. Nicht nur, da kannst du jetzt in die Bibel hineinschauen, da findest du noch und noch Beispiele. Also zum Beispiel, wenn du siehst, wie Petrus übers Wasser geht, nicht wahr? Da sind die Leute im Schiff, da ist ein Riesensturm und dann sehen sie Jesus und meine auf dem, am Horizont, so im Sturm und denken, also das wäre so ein Vorbote des Todes, haben sie wahrscheinlich gedacht, nicht wahr? Und dann plötzlich meldet sich Jesus und das löst in Petrus jetzt auch diese Explosionskraft aus und Petrus ruft und sagt, wenn du der Christus bist, wenn du Jesus bist, dann heiße mich auch zu dir übers Wasser gehen. Dann weiß ich, dass du es bist. Und dann sagt er, Jesus, komm. Und da ist in Petrus, in diesem ängstlichen Typ, ist plötzlich diese Kokosschale aufgesprungen und er sagt, ich gehe darüber. Ich steige darüber. Und siehe da, das geht. Das geht. Petrus geht auf dem Wasser. Verstehst du? Toll, verstehst du? Und dann plötzlich kommt der alte Petrus, nicht wahr? Petrus Nummer 2, der Äußere, und sagt, der, nicht wahr? Der dicke Petrus, der sagt plötzlich, Mensch, H2O hat noch nie dich getragen. Da stimmt was nicht. Und nicht wahr, sagt er ab. Das ist doch die Situation. Übrigens, was mich immer wundert, das gehört jetzt eigentlich nicht hierher, aber was mich immer wundert, ist ja, dass ich den Petrus mal fragen müsste, Petrus, irgendwas stimmt da nicht. Du bist mitten im Wunder. Das heißt, du musst nicht mehr glauben, dass das Wunder Gottes hier geschieht, sondern du bist mitten im Wunder drin und glaubst plötzlich nicht mehr an das Wunder, in dem du drin bist. Das verstehe ich nicht. Dass du vorher Angst hast, hätte ich tausendmal, ich wäre doch niemals über die Kante gegangen aufs Wasser. Du hast es gemacht. Toll, toll, prima. Aber warum dann nachher diese Zweifel? Da habe ich, als mir der Gedanke kam, habe ich gedacht, das ist doch in unserem Glauben genauso. Das ist etwas merkwürdig. Also Gott hat sich in meinem Leben und in deinem Leben, ich gehe jetzt mal davon aus, auch so oft bewiesen, in wunderbarer Weise bewiesen und trotzdem immer wieder, ich möchte fast sagen, je mehr wir Gott erfahren, je mehr kommen auch die Zweifel. Ich habe manchmal fast existenzielle Zweifel. Das bewegt mich. Ich weiß dann allerdings die Antwort. Ich sage mir dann immer, Herr, du siehst, wenn diese Zweifel da sind dann, und es tut mir so weh, dann weiß ich wenigstens, wenn es mir weh tut, wenn ich zweifle, dann weiß ich wenigstens, dass auch das, was ich habe, wert ist. Denn man zweifelt ja nur an dem, was man wirklich hat. So, aber jetzt zurück. Also jetzt sind wir also da stecken geblieben. Wie ist das jetzt, wenn jetzt also Gott von außen nach innen die Schale durchbrechen muss? Nicht wahr? Da hat Gott immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Umstände, die äußeren Umstände, lässt Gott so geschehen, dass sie ständig an diese Schale hämmern. Oder aber Gott gebraucht bestimmte Menschen. Das sind aber nicht deine Freunde, das sind vielleicht auch, dann hast du ein ganz großes Geschenk. Aber meistens sind es so Leute, die man nicht so mag, nicht wahr? Die klopfen auch an deine Schale. Und die klopfen dann immer an dieselbe Stelle an deine Schale. Verstehst du, so du musst dir das so vorstellen, wie bei diesem Pfarrer, nicht wahr, der also ein tiefes Problem hatte, eben das Problem jetzt, warum hilft mir Gott nicht im Blick auf meine Arbeit? Ich muss doch irgendeine Lösung finden, dass nicht immer dieser Gestank rüberkommt. Da hat Gott einfach diesen Unternehmer, diesen Zaunfabrikant gebraucht, um jetzt diesen Pfarrer so weit zu bringen. Er hat mir das auch erklärt, ich sage das dann noch, wie er das gesagt hat, um diesen Pfarrer so weit zu bringen, dass er sagt, Gott will doch, dass ich diesen Weg gehe, den er in seinem Wort verheißen hat und der Verheißung hat in seinem Wort, nämlich, dass ich den Mann segne. Er hat mir jetzt nicht geflucht, er ist ja ein Bruder, aber er hat mir doch das Leben schwer gemacht, dass ich diesen Mann segne, dass ich diesem Mann wohltue. Dass ich für diesen Mann bitte, also gemäß, nicht wahr, segnet ihr euch, fluchen tut wohl denen, die euch hassen, und mehr segnet ihr euch, fluchen tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die euch beleidigen. Also das hat er dann gemacht. Und interessant ist, dem Mann ist das aufgegangen, als er einmal in einer ganz tiefen Not war, wo er sagte, Herr, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich komme hier nicht mehr weiter. Dann hat er gesagt, dann war ich in dieser tiefen Not, habe ich gesagt, Herr, du musst mir jetzt ein Zeichen geben, dass, was da geschehen soll, in seiner Verzweiflung. Gott wartet manchmal bis zu einem Höhepunkt. Das war dann so ein Höhepunkt und dann hat er gesagt, ich schalte jetzt den ERF ein. Er war ja ein Verkündiger auch im ERF. Dann hat er das gemacht und als er den ERF eingeschaltet hat, so erzählte er mir, da war gerade eine Ansprache und die Ansprache hielt dieser Mann, dieser Zaunfabrikant. Und der hat ihm das sagen müssen, was ihn an ihm so geärgert hat. Ganz tolle Geschichte. Der müsste jetzt hier sein und müsste die Einzelheiten erzählen. Das wäre ganz toll. Aber so, das ist die Art, wie Gott manchmal umgeht mit uns. Er gebraucht Menschen, gerade die mir nicht liegen. War in meinem Leben auch so und deinem nämlich auch, wenn du einmal aufpasst. Nicht, also wir merken, Gott hat dann diese Möglichkeit eben, dass er Menschen, die um uns sind, sozusagen, ohne dass die das wissen, die haben ja keine Ahnung von diesen Dingen, über die wir jetzt sprechen, aber Gott beauftragt diese Menschen nun an unsere Schale zu klopfen. Und deswegen passiert das auch, dass Gott dann sagt, hier will ich den Durchbruch haben. Und der Mensch, diese Kokosnuss, die wehrt sich immer an dieser Stelle, wo Gott den Durchbruch haben will. Verstehst du? Und deswegen erleben wir oft, dass eben immer wieder dasselbe sich wiederholt, auf eine merkwürdige Weise. Und wenn du jetzt so mich fragst, nicht wahr, und sagst, ja, wo ist denn da bei mir die verletzliche Stelle, wo könnte bei mir vielleicht der Herr einen Durchbruch wagen? Wo habe ich am meisten das Klopfen Gottes vielleicht überhört? Dann kann ich dir sofort sagen. Ich kann dir sagen, du wirst dort von Gott am meisten angeklopft, von außen, dort, wo du die dickste Stelle hast. Dort gebraucht Gott seine Leute. Es mag sein, dass du vielleicht gerade jetzt sagst, es ist die Stelle, wo ich Gott immer sage, Herr, schaffe mal Ordnung. Herr, mache mal, dass das sich ändert. Und der Herr macht es nicht, er ändert es nicht. Sondern er wartet darauf, dass du jetzt diesen Weg gehst, über den wir jetzt gesprochen haben, nämlich, dass du den Zerbruch deiner Schale bejahst. Verstehst du, das hast du dann manchmal so, wenn du in Hauskreisen bist oder so, dann redet man ja manchmal über solche Dinge. Und dann, das habe ich ja selber erfahren und ich war ja nicht besser. Also, dann merkt man dann, dass man dann so hin und her diskutiert und redet. Manches ist so theoretisch, manches ist es langweilig, manchmal ist es hochinteressant, hilft aber nicht weiter, nicht wahr? Also da ist dann ein Bruder, redet dann, nicht wahr, und merkt gar nicht, dass eigentlich im Hauskreis Gott einen ganz anderen Auftrag für die Leute hat, nämlich, dass sie die Schale des Bruders durchbrechen. Der jetzt diskutiert aber dieser Bruder und der diskutiert dann mit dem anderen Bruder, nicht wahr? Und so sind dann zwei Brüder im Hauskreis, nicht wahr, die vielleicht über irgendeine bestimmte Sache miteinander diskutieren, nicht wahr? Und dann beklopfen sie sich, nicht wahr? Und dann kommt manchmal Holzschale gegen Holzschale, nicht wahr? Die klopfen dann gegeneinander, nicht wahr? Der redet vielleicht über ein griechisches Wort und der sagt, nein, das muss er ganz anders verstehen. Oder der ist ein Pfingstler und das ist vielleicht einer von einer Brüdergemeinde. Nein, das musst du so verstehen, so sagt das Wort. Nein, du hast es nicht erlebt. Und dann kommt immer das nicht wahr. Und der Herr hat doch ein ganz anderes Ziel. Der will doch die Schale zerbrechen. Dass der Geist fließt, der Pfingstler, dass da was rüberfließt. Und und dass von dem da, der nun eine Erkenntnis hat, die wieder der vielleicht dem fehlt, dass da was rüberfließt, herüber und hinüber. Verstehst du? Das will Gott. Das will Gott. Und ich bin deswegen auch, weil mir das so wichtig ist, ich bin deswegen immer der Meinung, am fruchtbarsten ist es immer, ich danke immer Gott, wenn ich Menschen kenne, die eine andere, die da und dort eine andere Sicht haben. Das gibt mir wieder Möglichkeit, drüber nachzudenken. Das, was ich schon weiß, brauche ich ja nicht mehr groß drüber nachdenken. Wir haben das gelernt. Wir wollen das also ganz ernst nehmen und wollen aufhören, die Schale zu tarnen. Nicht wahr? Man kann ja die Schale tarnen. Ich kann ja, nicht wahr, wenn ich kann, für alles kann ich, in jeder Hinsicht kann ich mich tarnen. Wenn ich geizig bin, dann sage ich, ich muss fürs Alte vorsorgen und so. Nicht wahr? Wenn ich ständig gegen andere Brüder ins Feld ziehe, was eine ganz schlimme Sünde ist, nicht wahr? Wenn ich das ständig tue und so, dann sage ich, ja, es geht mir ja nur um die Wahrheit und so weiter, nicht wahr? Das sind Tarnung. Und da sagt Paulus, hört auf, nicht tarnen und auch nicht polstern und auch nicht mit, es gibt ja Leute, die umgeben sich mit Stacheldraht, dass ja jemand zu nahe an die Seele kommt. Also wir Menschen sind ganz, ganz verschieden. Und da sagt Paulus, nein, legt ab. Nicht legt ab, also den alten Menschen, nicht wahr, mit seinem früheren Wandel, der euch gefangen hält. Und dann sagt er, erneuert euch aber in eurem Geist und in eurem Sinn. Erneuert euch. Das heißt, habt die Bereitschaft, die ganz tiefe innere Bereitschaft, Herr, ändere mich. Herr, lass es zu, dass die Schale zerbricht. Und wenn ich da dir im Wege bin, Herr, dann zeige es mir. Ich will das nicht. Verstehst du? Also lass Gott an deine Schale. So, jetzt wollen wir zum Schluss einfach uns noch ganz kurz sagen, wenn ich also am Anfang gesagt habe, du möchtest deine Lage zum Guten verändern und kannst es nicht, obwohl doch der Herr jeder Lage ist, dann weißt du jetzt warum. Du weißt jetzt, nicht wahr, dass die Hand Gottes ist dieses Etwas, das gegen dich wirkt. Die Hand Gottes ist es, die ein ganz tiefes Interesse hat, dass dein Leben eben nicht in einer inneren Frömmigkeit, was sehr wertvoll ist und wunderbar ist, aber dass dein Leben nicht in dieser inneren Frömmigkeit bleibt, sondern dass es durchbricht, dass da Wasserströme fließen herüber und dass bei dem auch, das durchbricht, Wasserströme fließen. Und ich sage dir, wenn du das erlebst, dann hast du wirklich manchmal ganz tiefgreifende Erlebnisse. Ich habe das auf der Langensteinbachhöhe selten erlebt, aber ich habe es erlebt. Also zum Beispiel bei Gebetsgemeinschaften, dass du merkst, jetzt beten nicht die eine für das und der andere für das und das und das und das, so wie das so üblich ist, manchmal noch mit Pausen dazwischen, mit langen und so. Nein, da hast du plötzlich gemerkt, wie jetzt der Geist, die Gebetsgemeinschaft unter einem Geist, unter dem Geist Gottes steht. Und dann hast du wirklich der Innere den Eindruck, du weißt schon, was der Nächste betet. Du weißt jetzt, wo die ganze Gebetsentwicklung hingeht. Verstehst du? Dann merkst du, da fließen Ströme des Geistes herüber, hierüber, 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 hierüber. Wenn ich so sehe, ich sehe ja also die Köpfe da, das sind lauter solche Kokosnüsse, die ich jetzt vor mir habe, nicht wahr? Und da wünsche ich euch ganz, ganz, von ganzem Herzen ein fröhliches Herz, das auch sagt, Herr, in meiner Freude, in meiner Fröhlichkeit, sage ich dir, wenn es sein muss, zerbrich mich. Denn du machst es gut. Und es ist ja nicht ein Zerbrechen, wie wir Menschen das verstehen, sondern es ist im Grunde genommen der Zerbruch zur vollen Heilung und zur vollen geistigen Entwicklung, geistlichen Entwicklung. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich.